Brigitte, wie hast du eigentlich mit der Polizei?
Ein sehr zwiespältiges Verhältnis. Ich gebe zu, dass ich oft froh bin, zu wissen, sie sind da, es gibt sie. Ich finde, es braucht sie. Also, gerade in einer Stadt wie Zürich. Aber ich bin in meiner Arbeit konfrontiert mit Vorgängen, die die Polizei betreffen, die mich sehr nachdenklich stimmen.
Also, dein Job als Gerichtsreporterin lasse ich mir mal ein bisschen zweifeln.
Ja, ich habe den Eindruck, es gäbe den einen oder anderen Reformbedarf bei der Polizei und in der Polizeiarbeit generell.
Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, Brigitte Thürlimann, die schon länger Gerichtsreporterin ist, als ich auf der Welt bin. Hoi Brigitte.
Hoi Boas, die schon seit einer Ewigkeit Gerichtsreporterin ist. Das stimmt.
Wir besprechen heute einen Gerichtsfall, wo ein Polizist auf der Anklagebank sitzt. Brigitte, ich möchte am Anfang eigentlich gerade mit deinem Geschehen 13 Schüsse auf einen Mann mit in der Stadt Zürich. Was ist da passiert?
Es war ein Weihnachtstag. Der Vorfall ist schon länger her. Passiert ist es um die Weihnachtszeit um 2015. Und was passiert ist, der betroffene Mann, er heisst Omar Moussa Ali. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen und er ist einverstanden, dass man seinen richtigen Namen nennt. Der Mann leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Und in diesen Weihnachtstagen 2015 hat er wieder so einen schizophrenen Schub gehabt und ist durch die Stadt Zürich geirrt, ohne zu wissen, wo er ist und was er macht. Und die grosse Problematik dabei war, dass er bei dem um ihre ein Küchenmesser in der Hand hatte.
Und wie ist er dann auf die Polizei getroffen?
Offenbar hat irgendjemand bemerkt, dass da ein Mann im Zürcher Stadtkreis Wiedeke umirrt, eben mit einem Messer in der Hand. Es ist eine Polizeipatrouille informiert worden. Und die haben dann die genauen Lokalitäten gewusst, wo der herumirrende Mann sich befindet. Und die sind mit dem Auto dort hingefahren. Es sind 4 Polizisten und eine Polizistin gewesen. Sie haben Schutzweste getragen und die haben dann wieder Auftrag gehabt, den herumirrenden Mensch mit dem Messer in der Hand aufzuhalten.
Und sie sind dann auf ihn zu, nehme ich an, haben ihn angesprochen. Wie hat er darauf reagiert?
Ja, das ist jetzt endlich freundlich formuliert, wie du sagst. Man muss, also nach all dem, was ich gelesen habe, muss man davon ausgehen, dass sie aus ihrem Patrouillenfahrzeug ausgestiegen sind, sich aufgestellt haben, dem Mann gegenüber, so ein bisschen aufgebaut haben und ihn so ein bisschen in einem harschen, unfreundlichen Befehlston ihn aufgefordert haben, er soll sein Messer niederlegen. Mhm. Was ein Problem ist, das kann man jemandem sagen, wo geistig völlig da ist und anwesend ist. Der Mann ist in einem psychotischen Schub gewesen. Der hat nicht verstanden, was da mit ihm passiert und muss sich offenbar sehr bedroht gefühlt haben, wo da plötzlich 5 Polizisten sich aufbauen vor ihm und ihn anschreien und irgendetwas sagen von Messer niederlegen. Auf jeden Fall, er hat nicht das gemacht, was die Polizisten von ihm verlangt haben.
Sondern?
Er ist mit dem Messer in der Hand auf sie zugegangen. Die Polizisten sagen, er sei auf sie zugerannt. Das weiss ich nicht, ob das stimmt. Er ist sicher auf sie zugegangen, hat mit dem Messer rumgefuchtelt, wild, und hat geschrien, kill me, kill me. Also er hat nicht geschrien, ich gehe jetzt euch töten, sondern sagt, tötet mich halt. Mhm. Und dann hat das Unglück eigentlich angefangen in dieser Situation. Ich gebe zu, es ist eine schwierige Situation, sicher eine brenzlige Situation. Aber ja, wie es dann rausgekommen ist, das würde man sich eigentlich nicht wünschen.
Wie ist es denn rausgekommen?
Die Polizisten, die 5 Uniformierten mit Schutzwesten und Bewaffneten, die haben sich offensichtlich sehr stark bedroht gefühlt und haben schnell angefangen zu schiessen. Und ich habe später in den Unterlagen gelesen, dass Sekunden bevor der erste Schuss gefallen ist, hat der letzte Funkspruch aus dem Polizeiauto gelautet. Der N hat ein Messer in der Hand. Ich will jetzt das Wort nicht aussprechen. Es ist ein Wort, das wir nicht mehr benutzen heutzutage. Aber es zeigt ein bisschen auch die Geisteshaltung von diesen Uniformierten. Und wirklich Sekunden nach dem Funkspruch ist geschossen worden auf den verwirrten Herr Ali. Und es ist nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal geschossen worden. Es sind insgesamt 13 Schüsse auf den psychisch kranken Mann abgeführt worden. Und zwar ohne Warnschuss. Es hat nicht einen Warnschuss gegeben. Und ohne, dass man probiert hat, am Anfang vielleicht auf die Oberschenkel zu zielen oder auf den Arm, um den Mann zu stoppen, sondern man hat von Anfang an auf den Oberkörper gezielt.
Also zuerst der rassistische Spruch über Funk und nachher 13 Schüsse auf den Mann, der nicht unbewaffnet war. Wahrscheinlich für Polizisten aus ihrer Sicht eine Gefahr dargestellt hat, aber 13 Schüsse ist schon...
13 Schüsse, das ist fast nicht vorstellbar. Du musst mal denken, Boas, wie wirkt das, wenn ich jetzt 13 Mal auf dich schiesse? Wir müssen das mal durchspielen und schauen, auch, wie lange das dauert. Also, du sitzt mir gegenüber, ich tue jetzt 13 Mal auf dich schiesse. Moment. Peng, 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 peng. Peng, 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 peng. Das ist 13 Mal. Es hört nicht mehr auf. Ich habe das mehrfach mit dem Finger auf mich gerichtet und habe auf 13 gezählt und war erschüttert gewesen, was das für ein Schusssalven ist, was das bedeutet, wenn 13 Mal gegen den Oberkörper von einem psychisch kranken Mann geschossen wird. Und ich muss ehrlich sagen, was mich auch ein bisschen frappiert ist, die 5 Polizistinnen, das sind ausgebildete, sportliche Fachleute, die werden trainiert für so Situationen. Und dass man da nicht anders handeln kann, das verstehe ich bis heute nicht. Also, man könnte sich ja vorstellen, man hätte einen Taser, einsetzen oder mal probieren, beruhigend und beschwichtigend auf den Menschen einzureden. Das ist alles nicht passiert. Sondern es ist wirklich sehr schnell und sehr intensiv geschossen worden. Ich muss vielleicht noch relativierend sagen, es sind 2 Polizisten, haben auf den Herrn Ali geschossen. Der erste hat 2-mal geschossen und der 2. Polizist hat 11-mal abgedrückt.
Du hast den Herrn Ali ja auch getroffen, hast ganz am Anfang gesagt. Was ist er für ein Mensch?
Ich habe ihn in seiner Wohnung getroffen in Zürich. Er lebt so in einer kleinen, bescheidenen Wohnung am Rand von der Stadt, so in einem Aussenquartier, zusammen mit seiner Lebenspartnerin. Ich bin sehr gastfreundlich empfangen worden. Ich habe gemerkt, dem Herrn Ali ist es wichtig, dass ihm jemand zulässt und dass sich jemand für seine Geschichte und für das interessiert, was ihm widerfahren ist. Er ist ein gebrochener Mann gewesen. Ich habe das gemerkt, ein kranker, gebrochener, eigentlich ja zerstörter Mensch. Er ist wie ein Häufchen Elend auf dem Sofa gesessen. Er hat probiert, mir zu schildern, vor allem was nachher passiert ist, nach dem Vorfall. Er kann sich an den Vorfall selber nicht mehr erinnern. Er hat dort einen derart starken, psychotischen Schub gehabt. Er kann sich an keine Begegnung mit Polizisten erinnern. Er kann sich nicht erinnern, dass er ein Messer in der Hand hatte. Und er kann sich nicht an die Schussabgabe erinnern. Er hat gesagt, er sei wieder verwacht im Spital und er hat mit sehr viel Glück überlebt.
Hat denn der Herr Ali gewusst von seiner Krankheit?
Ja, er hat das gewusst. Er war ja mit Medikamenten darauf eingestellt. Was er und was die behandelnden Ärzte nicht gewusst haben, ist, dass er die Medikamente derart schnell abbaut. Drum hat zu diesen Schüben kommen. Und was mir seine Lebenspartnerin erzählt hat, ist auch ganz wichtig, dass es hin und wieder dazu kam, dass der Herr Ali die Wohnung verlassen hat und sie gemerkt hat, er ist jetzt wieder in einem Schub. Und wenn sie sich Sorgen gemacht hat, wenn sie das Gefühl hat, er ist jetzt schon zu lang weg oder aber er ist nicht richtig angelegt, das ist im Fall auch in diesen Wintertag der Fall gewesen. Sie hat gewusst, er ist viel zu leicht gekleidet, um mit im Winter auf der Strasse rumzuziehen. Hat sie regelmässig der Stadtpolizei angerufen und hat gesagt, mein Mann ist verschwunden, er hat einen psychotischen Schub, könnt ihr ihn bitte suchen und auffinden und zurückbringen. Und das hat die Stadtpolizei mehrmals gemacht. Wenn es ihm ganz schlecht gegangen ist, Herr Ali, haben sie ihn auch direkt in ein Spital gebracht. Aber seine Lebenspartnerin ist wieder davon ausgegangen, das funktioniert und die Polizei kennt meinen Partner und so hat sie auch gehofft, es sollte an dem Tag passieren und sie ist bis heute auch bei meiner Begegnung mit ihr fassungslos, wieso die Begegnung mit der Polizei derart anders verlaufen ist.
Brigitte, eigentlich würden wir jetzt ja über Gerichtsverhandlungen reden in unserem Podcast. Also das habe ich zumindest gedacht. Aber zu dem ist sie ja schon gar nicht gekommen, oder?
Ja, es war eine sehr hindernisreiche Angelegenheit, das muss man sagen. Was nicht erstaunlich ist, wenn es um Polizeifälle geht. Also wenn es darum geht, dass ein Polizist sich in der Rolle von Beschuldigten wiederfindet. Da konkret jetzt, was der Vorfall mit dem Herrn Ali betrifft, ist wenige Stunden, nachdem die Schüsse gefallen sind, eine Medienmitteilung verschickt worden. Und zwar zusammen von der Stadtpolizei Zürich
das
und
die,
der
Staatsanwaltschaft.
Die Stadtpolizei war im Einsatz gewesen, ja. Und die Staatsanwaltschaft muss so Schussabgaben untersuchen. Und die haben gemeinsam wirklich wenige Stunden nach dem Vorfall die Mitteilung verschickt mit dem Titel «Notwehrsituation». Bevor nur schon die allererste Untersuchungshandlung stattgefunden hat, hat man sich wie festgelegt, ah, da ist eine Notwehrsituation vorgelegen und die Polizisten haben müssen schiessen, weil es um einen Mann mit einem Messer in der Hand gegangen ist. Das ist hochproblematisch. Das haben später Gerichte auch festgestellt. Aber es ist noch weitergegangen. Da haben wir die schwierige, also eigentlich schon eine Mitteilung, die schon das Resultat vorwegnimmt.
Sind eigentlich ihr Urteil schon gefällt? Also auch die untersuchende Instanz,
ja,
Staatsanwaltschaft?
Ja, sehr ein guter Hinweis, weil das ist hochproblematisch, weil man sich immer muss fragen, ja, ist denn der Staatsanwalt nicht einfach zu nahe an der Polizeiarbeit, um so eine Situation wirklich neutral und unabhängig können zu beurteilen? Aber lassen wir das jetzt mal weg. Aber was der nächste Schritt war, ist, dass der Staatsanwalt gefunden hat, dann muss er gar nicht untersuchen. Dann muss er gar keine Strafuntersuchung machen. Das ist ja alles völlig klar, wie es eben in dieser Medienmitteilung stand ist. Und der Verteidiger vom Herrn Ali hat wirklich bis vor Bundesgericht müssen, dass wenigstens gegen einen von den beiden Schützen eine Strafuntersuchung in Gang kommt. Der Verteidiger hat gesagt, wenigstens der Polizist, der 11-mal geschossen hat, die Sache müssen wir genauer anschauen. Und zu dieser Schussabgabe muss es zu einer gerichtlichen Beurteilung kommen. Das hat das Bundesgericht hat das bestätigt. Das heisst, die Staatsanwaltschaft hat, ich habe dann geschrieben im Text, Contre-Cœur müssen untersuchen gegen den einen Polizist.
Also das Bundesgericht hat dann eigentlich nur mal entschieden, man muss mal eine Untersuchung starten. Es ist noch gar nicht darum gegangen, wer wie im Recht ist, sondern einfach der Vorfall von diesen 13 Schüssen bzw. 11 Schüssen vom einen Polizist, der muss untersucht werden.
Es ist nur das, genau. Ja. Und es gilt ja im Strafrecht, das darf man nie vergessen, es gilt ja der Grundsatz, dass im Zweifelsfall muss Anklage erhoben werden. Also wenn nicht von Anfang an feststeht, ja, da ist sicher nichts Strafbares passiert, felsenfest, dann muss im Zweifelsfall untersucht werden. Also wenn die Staatsanwaltschaft nur schon daran zweifelt, ob alles rechtens war, dann muss sie Anklage erheben. Und das ist jetzt der zuständige Staatsanwalt, also vom höchsten Gericht in der Schweiz, dazu gezwungen worden, sage ich jetzt mal, zu untersuchen. Er hat das gemacht, er hat Anklage erhoben und was hat er gefordert in seiner Anklageschrift? Freispruch. Für den angeklagten Polizist. Ja.
Also der Staatsanwalt untersucht dann endlich, fordert einen Freispruch. Das finde ich schon noch erklärungsbedürftig.
Das kommt hin und wieder vor. Ich finde, das soll er dürfen machen. Es ist auch nicht so erstaunlich bei dieser Geschichte. Also, wenn jemand schon gar nicht untersuchen will und er wird gezwungen vom höchsten Gericht und immerhin tut er den Fall an einem Gericht hinterlegen und sagt, okay, Gericht, jetzt müsst ihr das anschauen, aber meine Auffassung als Ankläger und Strafverfolger ist, man kann den nicht schuldig sprechen. Das kommt hin und wieder vor. Es ist jetzt nicht weiter erstaunlich. Es ist sicher nicht der Regelfall, kann man sagen. Aber ich meine, es ist immerhin, hat man jetzt erreicht, dank der Hartnäckigkeit vom Verteidiger, vom Herrn Ali, dass sich ein Gericht muss mit dem Fall befassen muss.
Weil das ist schon mal nur die Forderung vom Staatsanwalt. Entscheiden tut ja dann das Gericht. Und wie hat das entschieden?
Ja, jetzt ist der Fall. Und wir müssen uns immer daran erinnern, wir reden jetzt noch von einem Polizist. Beteiligt gewesen an der ganzen Schiesserei und am ganzen Vorfall sind 5 gewesen. 2 haben geschossen. Einer sitzt am Schluss auf der Anklagebank. Es ist der Polizist, der 11 Schüsse gegen den Herrn Ali abgeführt hat. Und ja, es ist vielleicht wenig überraschend nach all dem, was wir bis jetzt gehört und erzählt haben. Das Bezirksgericht Zürich hat den angeklagten Stadtpolizist freigesprochen.
Komplett.
Komplett frei, ja. In dem Fall, muss ich sagen, ausnahmsweise, ist für mich sehr schnell klar gewesen, dass es wird zu einem Freispruch kommen für den Polizist, weil der Richter hat, und das habe ich noch nie erlebt in meiner langen Karriere als Gerichtsberichterstatterin, der Richter hat 6-mal das Messer in die Luft gehalten, mit dem der Herr Ali durch die Stadt geirrt ist. Und ich muss sagen, ehrlicherweise, auch um diesen PolizistInnen gerecht zu werden, es ist ein eindrückliches Messer. Es ist nicht so ein kleines Rüstmesser.
Es ist ein grosses Messer.
Es sieht gefährlich aus. Aber wenn ein Richter das Messer 6-mal im Gerichtssaal in die Luft hat, kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Beschuldigte, Polizist, der immer von einer Notwehrsituation geredet hat, der erzählt hat, wie er Angst hatte, wie er Panik hatte, wie der Mann mit dem gefährlichen Messer auf ihn losgegangen ist und dass er dann halt abgedrückt hat. Er hat übrigens auch gesagt, er könne sich nicht an 11 Schüsse erinnern. Er hätte sich so an 3 Schüsse erinnern. Aber das hat ihm das Gericht abgenommen, dass das eine klare Notwehrsituation war, dass er auch adäquat und verhältnismäßig reagiert hat und der Polizist ist vom Bezirksgericht Zürich freigesprochen worden.
Ein Stück weit würde ja sogar mitgehen. Also wenn ein Mann auf mich zurennt mit einem grossen Messer in der Hand, rumfuchtelt, nicht reagiert auf Warnrufe, dass dann Polizei in so einem Fall mit einem Schuss den Angreifer, der auf sie zukommt, probiert zu stoppen, habe ich gewisses Verständnis, muss ich ehrlich sagen. Aber 11 Schüsse ist einfach, das geht mir nicht in den Kopf.
Ja, und du darfst nicht vergessen, es sind immer noch 13 Schüsse insgesamt. Aber der Verteidiger vom Herrn Ali hat das auch immer betont. Er hat wie gesagt, er könnte das ja noch verstehen. Das sind zum Teil junge Polizisten gewesen. Vor allem der Mann, der 11-mal geschossen hat, das war sein erster Schusseinsatz bei der Polizei. Und der war sicher überfordert und in Panik. Der Verteidiger hat immer betont, dass er nicht die ganze Schussabgabe in Zweifel zieht und das Gefühl hat, es ist etwas nicht korrekt verlaufen. Es geht ihm konkret um 3 Schüsse, wo er sagt, die 3 Schüsse haben den Herr Ali von hinten getroffen. Mhm. Und es hat ein ballistisches Gutachten gegeben. Das heisst, Fachleute haben geschaut, wo sind die Schüsse eintroffen, also kann man das nachvollziehen, von wo sind die abgegeben worden, wo sind die gelandeten Schüsse, das kann man berechnen. Und der Verteidiger sagt, aufgrund von dem Gutachten ist erstellt, dass 3 Schüsse mein Mandant von hinten getroffen haben.
Also was keine Angriffssituation
genau. war. Genau, der Verteidiger sagt ganz klar, der Herr Ali hat sich entfernt von dem Geschehen. Es ist kein Angriff mehr am Laufen gewesen. Und der Polizist hat ihm hinten nachher geschossen. Und das geht nicht.
Das ist jetzt ja dann aber vor Gericht. Hat das nicht gezogen? Oder das Gericht hat ihn eben freigesprochen? Es ist aber nicht die letzte Gerichtsverhandlung gewesen. Der Ali hat das weitergezogen. Und darüber reden wir gerade. Zuerst würde mich aber noch interessieren, du hast ihn ja getroffen. Wie geht es dem Herrn Ali heute?
Ja, Herr Ali geht's sehr schlecht. Und ich meine, dass jetzt der erstinstanzliche Freispruch für den Polizist ist für ihn hart gewesen. Obwohl er mir schon damals, als ich ihn besucht habe, ich habe ihn insgesamt 2-mal besucht in seiner Wohnung, auch nach dem Bezirksgerichtsentscheid, er hat mir gesagt, er verspüre keinen Hass gegen die Polizisten. Also er könne diesen Polizisten verzeihen. Mhm. Also er hat wie er realisiert, dass das eine schwierige Situation ist. Ja. Aber er wünscht Gerechtigkeit für sich. Und er sagt, es kann doch nicht sein, dass man in der Schweiz 13 Mal auf einen kranken Mensch schiesst und dass das einfach akzeptiert wird. Und dass das, ja, soll rechtens sein. Dass man, dass es Gericht gibt, das sagt, doch, das ist hinzunehmen, das ist zu tolerieren. Und beim Herrn Ali, ihm geht's einerseits um Gerechtigkeit, aber der ganze Vorfall hat für ihn gravierende Auswirkungen. Also sein Leben ist absolut nicht mehr das, was es vorher war.
Aber ich habe schon mal gesagt,
er ist ein Wrack. Er ist heute 50 Jahre alt und er kann nicht mehr arbeiten. Er kann keine Freunde mehr empfangen und bewirten. Seine Lebenspartnerin hat mir erzählt, was der Herr Ali für ein Mensch war vor dieser Schussabgabe. Er hat gesagt, es sei ein fröhlicher, aktiver, gastfreundlicher Mann gewesen. Sie haben viel Besuch gehabt. Der Herr Ali hat gekocht. Sie haben Kaffeezeremonien gemacht. Das ist ganz wichtig in der äthiopischen Gemeinschaft. Dort spielt der Kaffee eine sehr grosse Rolle. Der Herr Ali hat immer geschafft in der Küche. Auch seine Lebenspartnerin ist in der Gastronomie tätig. Also, die sind integriert gewesen und haben das zurück, also ein ruhiges, zurückhaltendes Leben geführt, aber sind sehr zufrieden gewesen und ja. Und jetzt lebt sie mit einem Mann zusammen, der körperlich und geistig nur noch ein Wrack ist. Der Herr Ali hat chronisch starke Schmerzen. Er kann den einen Arm kann er nicht mehr brauchen. Der ist kürzer. Drei Finger sind verkrümmt. Das ist auch nur schon, wenn man bei ihm in der Nähe sitzt, sieht man, der Mensch ist einfach körperlich erledigt. Wobei man immer noch betonen muss, er hat die Begegnung mit diesen Polizisten mit sehr viel Glück überlebt.
Mhm. Ich habe gesagt, er hat das dann nachher weitergezogen, den Freispruch vom Polizist. Und zwar als Obergericht. Bist du dort wieder voran gewesen?
Ja, ich bin auch dort wieder im Gerichtssaal gesessen. Und man muss leider sagen, aber es ist vielleicht wenig überraschend, auch das Obergericht ist zu einem Freispruch für den Polizist gekommen. Wie gesagt, man redet ja immer nur noch von dem einen Polizist, der 11-mal geschossen hat. Und es ist auch in dem Berufungsverfahren nur um die 3 Schüsse gegangen, die hinten den Herrn Ali getroffen haben. Aber es hat doch einen gewaltigen Unterschied gegeben an dem Obergerichtsprozess. Also rein stimmungsmässig, aber auch was inhaltlich gesagt worden ist im Vergleich zum Prozess vom Bezirksgericht Zürich.
Was ist anders gewesen?
Was mir Eindruck gemacht hat, ist, dass der Vorsitzende Obergerichtsrichter, der Herr Christoph Spiess, sehr markante Worte gefunden hat, was den Polizeieinsatz betrifft. Er hat den Einsatz klar kritisiert. Er hat gesagt, das sei eine Aktion gewesen, die eindeutig aus dem Ruder gelaufen ist. Das sind erstaunlich deutliche Worte von einem Oberrichter. Er hat auch die Medienmitteilung wenige Stunden nach dem Schusseinsatz scharf kritisiert. Und was interessant ist, er hat sogar noch das Thema Korpsgeist oder Code of Conduct aufgenommen. Das hat der Verteidiger immer wieder in seinen Plädoyer erwähnt. Und es geht darum, es sind wie zwei Sachen, die mit dem angesprochen werden. Einerseits, dass er sagt, Polizisten können nicht gegen Kolleginnen und Kollegen aussagen. Also auch bei dem Schusswaffeneinsatz sind ja 5 Menschen vor Ort gewesen. Und es ist fast nicht vorstellbar, dass von diesen 5 jemand würde sagen, ja, es ist nicht alles so korrekt gelaufen.
Also sie können sie dürfen schon, aber es ist einfach aus sozialen Gründen.
Du kannst das nicht. Es ist unglaublich schwierig, wenn man in der Polizei schafft man so eng miteinander. Ja. Man ist darauf angewiesen, dass man den anderen vertrauen kann. Und das findet fast nicht statt, dass es ein Polizist wagt, gegeneinander aussagen. Das ist der Korpsgeist oder Code of Conduct. Und der Oberrichter hat gesagt, das muss man ernst nehmen, das ist ein Problem. Und er hat sogar erwähnt, dass es natürlich auch eine Nähe gibt zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft. Die sind beide Behörden, sind Strafverfolger. Die haben eigentlich die gleiche Aufgabe und das gleiche Ziel. Und das ist immer ein Problem, wenn es um Polizeifälle geht. Der Verteidiger hat das vom Obergericht sehr prägnant ausgedrückt. Er hat gesagt, also eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Polizist verurteilt wird. Das ist natürlich sehr zugespitzt, aber also die Statistiken zeigen, dass das nicht ganz so ungerechtfertigt ist.
Das müssen wir nachher dann gerade noch schnell vertiefen, das nimmt mich Wunder. Aber mir, das mit diesen 13 Schüssen geht mir einfach noch nicht ganz rein. Wie hat eigentlich die Polizei das begründet? Haben die irgendwie eine Erklärung dafür? Ja. Also ich habe vor Ewigkeiten einmal eine Schiessausbildung im Militär für den Wach- und Sicherungsdienst und habe dort auch gelernt, also zuerst einen Warnruf halt oder ich schiesse, dann einen Warnschuss, weil es möglich ist. Du hast ja gesagt, es hat keinen stattgefunden in dem Fall. Es leuchtet mir noch ein, in der Stadt Zürich, dass man da keinen Warnschuss abgibt. Das wäre, glaube ich, die Gefahr zu gross, um Unbeteiligte sonst zu treffen, wenn es so dicht besiedeltes Gebiet ist. Und nachher gezielt schiessen mit dem Ziel von der Angriffsunfähigkeit. So habe ich es, glaube ich, irgendwie gelernt.
Was ich in diesem Verfahren das erste Mal gelernt habe, ist eben, dass es offensichtlich in der Stadt Zürich keine Warnschüsse gibt. Da bin ich so naiv und denke, ja, könnte man nicht wenigstens mal in den Himmel aufschiessen, oder? Ist denn das so gefährlich? Also, das heisst, sobald in der Stadt Zürich ein Polizist eine Waffe zückt, muss ich damit rechnen, dass er jemanden umbringt, weil er gegen den Oberkörper schiesst. Und das ist die Aussage, haben die Beteiligten oder der beteiligte Polizist hat das gemacht, hat gesagt, wir lehren das. Wir werden angehalten, direkt auf den Torso zu schiessen. Es gibt keinen Warnschuss und es wird nicht eben auf den Bein geschossen.
Und wieso das 13 Schuss notwendig ist irgendwie das falsche Wort. Wieso, dass es 13 Schüsse gegeben hat? Das hast du bis zum Schluss.
Ja, das hat niemand von den beteiligten Polizistinnen, es war ja noch eine Frau dabei, sie können erklären. Der Verteidiger hat festgestellt, dass alle 5 Beteiligten sehr dürre Angaben, karge Angaben machen zur Schussabgabe selber. Sie können sehr detailliert beschreiben, was vor der Schussabgabe passiert ist und nachher bei der Schussabgabe selber nicht mehr. Und die Polizisten, die abgedrückt haben, also vor allem der, der 11-mal geschossen hat, der hat gesagt, er könne sich nur an etwa 3 Schussabgaben erinnern. Er sagt, der Rest sei weg, wegen der Dynamik, es sei alles wahnsinnig schnell gegangen. Und wie gesagt, er hat auch immer wieder betont, dass er Todesangst hatte, er hat sich angegriffen gefühlt und sagt, ja, er kann sich nicht daran erinnern, 11-mal abgedrückt zu haben.
Das Obergericht, das hast du ja gesagt, hat auch kritische Worte gefunden, hat aber insgesamt den Freispruch für den Polizist bestätigt. Du hast damals, das war 2021, auch über den Fall geschrieben in der Republik. Und so hat man den Text aufgehört. Was ist seither passiert?
Der Verteidiger hat im Auftrag von Herrn Ali den Fall noch bis vor Bundesgericht gezogen und hat dann im März 2023 das Urteil vom höchsten Gericht in unserem Land bekommen und ja, wenig überraschend, aus Bundesgericht hätte Freispruch für den Polizist bestätigt. Also es ist, und mit dem ist das letzte Wort gesprochen, gerichtlich. Keine Verurteilungen und keine Schuldsprüche für den Polizeieinsatz.
Er hat sich nicht schuldig gemacht, nach Ansicht von der Schweizer Justiz?
Ja, nach Ansicht vom Strafrecht, wo ja sicher einen engen Blickwinkel hat, hat sich der Polizist nicht schuldig gemacht. Und das ist bitter für den Herrn Ali. Das hat natürlich, also, das hat auch finanzielle Konsequenzen. Das heisst, er kommt keine Entschädigung über, er kommt keine Genugtuung über. Ich weiss, dass er finanziell in sehr prekären Verhältnissen lebt. Er ist jetzt nicht mehr arbeitsfähig. Aber für ihn heisst es einfach auch, dass ja, dass das rechtens ist, was mit ihm passiert ist. Und dass man das machen darf. Dass man auf einen kranker Mann, der in der Strasse umirrt, mit einem Messer in der Hand dass man auf den 13 Mal schiessen darf.
Brigitte, in so einem Fall, wo ja, am Schluss eigentlich Polizei gegen Polizei muss ermitteln, das ist ja vielleicht schon noch kritisch. Das hat ja auch der eine Richter gesagt. Kommt es häufig zu so Fällen, zu so Verfahren?
Nein, man kann ganz klar sagen, dass selten Polizisten als Beschuldigte vor Gericht landen. Und das, was du ansprichst, wer untersucht eigentlich bei Polizeivorfällen? Ja, das sind Polizisten, die gegen Polizisten untersuchen. Es wird in der Regel immerhin ein anderes Gore beizogen.
Auch in dem Fall.
Also, wenn im Kanton Zürich gilt die Regel, wenn gegen die Stadtpolizei ermittelt werden muss, dass das Kantonspolizei macht, da kann man sich ein bisschen fragen, ob das genug Distanz ist. Aber immerhin, man probiert da, ja, dass nicht allzu viel Nähe entsteht. Aber das zweite Problem ist ja dann auch noch die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft, die schafft ja im Arbeitsalltag eng, wirklich Hand in Hand mit der Polizei zusammen. Das sind beide Strafverfolger. Und da gibt's schon die Bedenken, dass da ein sehr grosses gegenseitiges Verständnis besteht. Wir haben leider in der Schweiz keine Statistiken, wie oft dass es überhaupt zu Polizeigewalt kommt und wie oft sich PolizistInnen müssen vor Gericht verantworten. Wir haben keinen Strafbestand, der das klar unterscheiden würde. Wir haben nur Körperverletzung, versucht die Tötung, aber wer das begeht, ob das jetzt ein Polizist ist oder einfach sonst ein anderer Zivilmensch, das wird nicht unterschieden bei uns, anders als in Deutschland. Und Studien in Deutschland zeigen, dass es weniger zu Verfahren kommt, wenn der Polizist die Körperverletzung oder die Tötung begangen hat. Und in den wenigen Fällen, wo dann ein Polizist angeklagt wird, kommt es überdurchschnittlich oft zu Freisprüchen.
Mhm. Danke vielmals, Brigitte, dass du uns von dem heftigen Fall erzählt hast.
Danke, Boas, für das Gespräch und ja, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Fall.
Das war die dritte Gewalt, der Justizpodcast der Republik. Wenn Sie den Text von Brigitte Thürlimann über den Fall möchten nachlesen, dann finden Sie den verlinkt im Beschreib. Und abonnieren Sie doch den Podcast, teilen Sie ihn, bewerten Sie ihn. Falls Sie Lob haben, Fragen oder Kritik, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns über jede Rückmeldung per E-Mail an audio@republik.ch. Mein Name ist Boas Ruh. Mich würde freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind gerade wieder da.
Hallo, ich bin Marie José, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich steuere dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertiefen. Es sind mehrheitliche Geschichten, die auf Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder Hören, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte die Augen zutun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Unter republik.ch/hallo kannst auch du ein Abo lösen. So, und das war es auch schon mit der Störung.